Ja, 10 Jahre hier in diesem Gemeindehaus. Dieses Jahr werden wir es feiern. Jetzt ist schon wieder Ostern. Es wird wieder Ostern. Wir gehen auf Ostern zu. Die Zeit verrinnt unendlich schnell. Sich ein wenig einzurichten, einzustellen darauf, dass Jesus kommt, dass seine Ewigkeit anbricht, dass er wiederkommt. Ist natürlich an einem Sonntag, wo die Zeit umgestellt wird, schon auch so eine Frage, mit der wir anfangen können. Was heißt das? Was ist unsere Zeit? Worauf warten wir? Wofür verbringen wir unsere Zeit? Was ist uns wichtig? Jesus kommt nach Jerusalem und zieht dort in Jerusalem ein. In den Evangelien sind ja die Größen, wie die einzelnen Begebenheiten geschrieben sind, recht interessant, sich einfach das mal anzuschauen. Galiläa, die Wunder dort, das ist ein Teil. Aber der große Teil, das, was alle Evangelien sehr wichtig nehmen und sehr ausführlich schreiben, ist diese Woche, die heute anfängt, mit dem Einzug in Jerusalem. Viele Geschichten, viele Worte, Jesu die Endzeitrede und all diese Dinge in den Evangelien nehmen einen sehr, sehr großen Raum ein, als ob diese letzte Woche vor Karfreitag oder wo Karfreitag dazugehört, die wichtigste Woche im Leben Jesu wäre. Und offensichtlich ist sie das ja auch. Jesus bleibt eine volle Woche in Jerusalem und am Ende dieser Woche wird er hingerichtet, wird er gekreuzigt. Eine wichtige Zeit. Ich möchte mit euch zusammen diesen Text lesen aus dem Johannesevangelium. Die Evangelien nehmen alle diesen Einzug Jesu in Jerusalem, berichten davon und schreiben darüber. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Heil dem König von Israel. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von diesem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Eine Begebenheit, eine Geschichte. Die wichtigste Woche Jesu, die wichtigste Woche im Leben Jesu. Von den Propheten angekündigt, vor allen Dingen Zacharja, Kapitel 9, Vers 9, dass er auf einem Esel einreitet und kommen wird. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Auf einem Eselsfohlen. Friedlicher geht's ja nun wirklich nicht mehr. Ungefährlicher geht's ja nun wirklich nicht mehr, als auf einem Esel zu reiten in eine Stadt hinein. Das hat sicherlich bei den Römern eine ganze Reihe von Irritationen hervorgerufen. Was ist das denn für einer? Sie waren gewohnt, zu den Heiligen, zu den großen Festtagen in Jerusalem in besonderer Weise aktiv zu werden, aufzupassen auf die Stadt, dass nicht wieder irgendein Aufruhr kommt, nicht irgendwie ein Bürgerkrieg anfängt. Irgendwie, wir waren immer in Alarmbereitschaft bei diesen großen Feiertagen, wenn dann die ganzen Frommen kommen, wenn all die Eiferer kommen und sie ausgerechnet diese Leute dann die Stadt füllen. Man musste dann in besonderer Weise aufpassen, dass da nichts Schlimmes passiert. Und dann dieses Gerücht. Dann machte dieses Gerücht die Runde, Jesus kommt, der König kommt, ein neuer König in Jerusalem kommt. Haben die Israeliten nicht einen? Herodes lebt doch noch, was soll denn das? Ich weiß nicht, ob wir uns hineinversetzen können in eine Garnisonsstadt, wo die Römer aufpassen, wo immer Schwierigkeiten sind, immer irgendwelche Aufruhrgeschichten sind und dann diese Botschaft, der neue König kommt, sie haben doch gar keinen neuen König gewählt, der alte ist doch noch da und noch relativ lebendig. Was muss in den Römern vor sich gegangen sein, als diese Nachricht plötzlich die Runde macht, der neue König kommt? Alle haben sicherlich zu den Waffen gegriffen und geguckt, was da denn passiert. Und dann dieses Bild, der neue König kommt auf einem Esel, auf einem kleinen Esel. Kaum, dass er selber gehen konnte, setzt sich so ein schwerer Mann drauf und dann breiten die Leute auch noch Palmzweige und ihre Kleider aus, als ob sie ihn zum Stolpern bringen wollen. Der kann doch gar nicht laufen so. Was machen die denn? Wollen die den veräppeln? Was für ein Bild hat sich da gegeben für Römer, die nicht aus diesem Land sind und plötzlich so eine Situation wahrnehmen von Angst und Aufruhr und dann dieses Bild. Wie würde Jesus heute kommen? Was würde er uns zumuten? Will hat ernsthaft überlegt, in einem Drahtesel oder auf einem Drahtesel hier reinzufahren am Anfang des Gottesdienstes. Nicht auf einem Eselsfüllen, sondern auf einem Fahrrad. Wie würde Jesus kommen? Wie würde er aussehen? Würde er so aussehen wie die Leute zur damaligen Zeit, vor 2000 Jahren? Er ist nichts Besonderes gewesen, hat sich auch nie besonders gekleidet, nicht irgendwie auffällig, nicht grüne, gelbe, irgendwas um sich herum, nicht irgendwelche Schellen obendrauf, damit man ihn erkennt als Witzbold oder so irgendwas. Er war ganz normal, er würde wahrscheinlich heute wie ein ganz normaler 30-Jähriger kommen, mit Jeans, in offenem Hemd, in irgendeiner Form, sein Handy oder sein iPhone, vielleicht ein Coffee to go und dann eine Wollmütze auf dem Kopf. Und dann würde er in irgendeiner Form vor uns stehen, so ein Bild dran hat so einen netten jungen Mann mal fotografiert. Das ist ein Mann. Wie würde Jesus kommen? Was würden wir erwarten? Wie würden wir erwarten, dass denn der Messias, der Mann Gottes kommt? Sicherlich, wir würden sagen, Wiederkunft, okay, das ist die Endzeit, das heißt, die Zeit der Gnade geht zu Ende. Er würde als Herrscher kommen, er würde als Richter kommen, er würde als derjenige kommen, der die Endzeit einläutet, die Gnadenzeit beendet, sicherlich. Da würden wir vielleicht erwarten, eine Menge Engel drumherum, eine Menge Aufregung. Aber was wäre das konkret? Wo würden wir mit unseren Erwartungen sein? Würden wir genauso lachen über das, was er uns dann da bietet auf einem Esel und dann breiten sie die ganzen Zweige vor ihm aus, sodass er fast stolpert? Wer soll denn sowas verstehen? Wer soll denn dabei erwarten, dass das der Messias ist, der jetzt wirklich König ist? Und was ist denn das für ein Königreich, was er da bringt, was nicht mal Macht hat, was eigentlich eher zum Lachen der Römer führt? Wie wird er kommen? Wie besonders wäre Jesus? Wie speziell würde er sich anziehen? Wie normal würde er kommen? Die Bemerkung bei den Emmaus-Jüngern nach der Auferstehung, als Jesus plötzlich auftaucht und mit den Emmaus-Jüngern nach der Auferstehung oder nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung mit ihnen nach Hause geht. Da steht diese Bemerkung und ihre Augen wurden gehalten und sie erkannten ihn nicht. Wäre das auch eine Bemerkung, die auf uns zutreffen würde? Er wäre an unserer Seite und unsere Augen sind gehalten und wir erkennen ihn nicht. Wir würden ihn nicht erkennen, weil er nicht besonders ist, weil er so normal ist mit seinem iPhone, mit seinem Coffee to go. Ein Bild aus dem Katharinenkloster. Eine Jesus-Ikone. So kennen wir ihn. So erwarten wir ihn. Mit dem Wort Gottes in der Hand. Garantiert würde er so nicht kommen. Und doch ist das unser Bild. Oder ist das Kommen Jesu schon so weit weg, so wie dieses Bild, so unendlich weit weg, 2000 Jahre? Ja, damals ist er gekommen. Wir würden ihn erkennen, aber heute, er kommt doch nicht. Da ist doch nichts mehr. Ich erwarte von ihm auch nichts. Wir müssen unser Leben hier gestalten, wir müssen hier unseren Mann stehen, wir müssen hier unser Leben leben. Aber das, was Jesus verheißen hat oder das, was die Propheten über ihn verheißen haben, das ist doch so weit weg wie dieses goldene Bild aus einem Kloster, auf dem Sinai, der Heiligenschein. Woran würden wir ihn erkennen? Johannes 1, Vers 14 schreibt: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ein Vorrecht, seine Herrlichkeit wahrzunehmen, sehen zu dürfen. Was ist dem Jesus eigen, dass man ihn erkennen würde? Am Äußerlichen würde man ihn nicht erkennen. So wie damals haben die Leute nicht erwartet, dass er das ist. Denn wenn er es wäre, würde er anders aussehen. Nicht so. Und auch das würde wahrscheinlich uns auch so passieren. Wenn er kommt, würden wir sagen, nein, so kann es doch wohl nicht sein. Das ist es nicht. So normal würde er nicht kommen. Da muss doch noch mehr. Da muss doch noch was Spezielles, noch was mit Kick. Wir würden ihn erkennen, er wäre ganz normal. Er hat Handwerk gelernt. 30 Jahre seines Lebens hat er ganz normal einen Handwerksberuf ausgeübt bei seinem Vater. Sodass die Leute gesagt haben, das ist doch der Sohn vom Zimmermann nebenan, den kennen wir doch, Josef oder wie heißt er. Vater Josef hat ihn doch erzogen, unter uns, bei uns. Jesus hat alle überrascht. Passt nicht in die gängigen Klischees eines Heiligen, eines Frommen, eines Rabbis. Die Rabbiner, die Pharisäer haben sich immer darüber geärgert und aufgeregt, dass er es nicht sein könnte. Er hat nicht mit großem Pomp irgendwas Aufsehenerregendes getan. Heiliges Getue war ihm fremd. Aber wir würden ihn erkennen an seiner Vollmacht und an seiner Treffsicherheit. Ein Wort von ihm und das Herz war getroffen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und all die Leute, die die Steine schon in den Händen hatten, weil man ja als Gerechter über diesem Sünder oder über dieser Sünderin so handelt, waren zutiefst getroffen. Er hat das umgedreht. Er hat nicht von dem, ich bin gerecht und diese da ist Sünderin, wir müssen sie wegmachen. Er hat den Finger umgedreht. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat nicht gesagt, ah, so schlimm ist das nicht, ein bisschen Ehebruch kann man ja auch mal machen. Sondern er hat einfach mit einem vollmächtigen Satz die ganze Situation umgedreht und alle haben ihre Steine fallen lassen. Daran hat man ihn erkannt. Als er zu uns redete, brannte da nicht unser Herz. An den äußeren Sachen hat man ihn nicht erkannt. Man würde ihn erkennen, wenn er so einen Umhang wie damals vor 2000 Jahren die Orientalen getragen haben, vielleicht noch mit einem Turban obendrauf. Daran würde man ihn erkennen. Ist das nicht einer aus dem Land Galiläa? Man erkennt ihn an der Treffsicherheit seiner Worte, an der Vollmacht. Jesus hat die Menschen fasziniert, indem er so normal gekommen ist, aber treffsicher die Situation benannt hat, um die es geht. Dass die Leute angesprochen waren, gemerkt haben, ups, ich bin gemeint. Heute muss ich in dein Haus gehen. Das hat bei Zachäus ein Purzelbaum von was auch immer. Und am Ende hat er all seine Sünde bekannt und gesagt, ich gebe vierfach und alles gebe ich wieder. Das hat Jesus gar nicht gesagt. Allein seine Anwesenheit hat diesen Mann umgekrempelt. Heute muss ich in dein Haus gehen, Zachäus. Zu dir muss ich heute gehen. Und Zachäus hat gemerkt, oh, da muss ich mein Leben aber erst einmal wirklich, so kann ich nicht weiterleben und so will ich nicht weiterleben, wenn der Messias zu mir kommt. So fasziniert die einen waren, so begeistert von den Zeichen und Wundern, von der Windstillung, von der Brotvermehrung, von seinen Heilungen, von der vollmächtigen Lehre. So besorgt waren die anderen, wenn wir den so weitermachen lassen. Das ist ja im Johannes 12, das Drumherum, 11 und 12. Die Beratung im Hohen Rat wird uns ja mitgeteilt. Offensichtlich hat jemand dem Johannes davon berichtet, was dort gesprochen wurde. Wenn wir den so weitermachen lassen, dann entsteht Aufruhr und die Römer nehmen uns dieses Volk weg und wir müssen irgendwie handeln. Aber ihr seht doch selbst, wir können nichts mehr tun. Alle Welt läuft ihm hinterher. Selbst im Predigtext, den ich gelesen habe, ist ein Stück davon übrig geblieben, von dieser was sollen wir gegen den noch machen? Der macht einfach. Vollmächtige Lehre. An ihm haben sich die Geister geschieden, immer. Die einen waren begeistert, die anderen waren entsetzt. Daran würden wir ihn wahrscheinlich auch wiedererkennen. An dem, dass er die Geister unterscheidet, auch die Geister in uns selbst. Er würde uns vor die Wahl stellen, so oder so, hopp oder top, ganz oder gar nicht. Wenn ich Vater oder Mutter hasst, um meinetwillen ist meiner nicht wert. Und damit hat er seine Jünger vor den Kopf gestoßen. Wir würden ihn daran erkennen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, dass er Klartext redet. Bergpredigt, Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Jesus würde nicht hinterm Berg halten mit seinen Maßstäben, mit seiner Lehre. Er würde nicht noch mehr Frommes, nicht noch mehr fromme Taten einfordern. Ihr müsst mehr so und so und so und so machen. Er würde gegenseitiges Verständnis, herzliche Annahme erwarten. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das wären seine Worte. Er würde nicht sagen, ihr müsstet noch mehr in die Synagoge gehen, ihr müsstet noch mehr in den Opferkasten spenden, er müsste noch. Davon würde Jesus nicht viel reden. Er stellt sich vor den Opferkasten und sagt, guck mal, die Witwe da, ein Münzchen wirft sie rein. Die hat mehr gegeben als die Leute da, alle zusammen. Das war geistlich gegeben. Alle tun groß, wenn sie große Scheine reinstecken. Aber sie hat alles von Herzen gegeben. Darauf würde Jesus Wert legen. Er würde nicht auf die Menge des Geldes schauen, sondern auf die Herzenshaltung. Er würde darauf hinweisen, was wir gerne so gerne verbergen. Jesus würde entwaffnend sein, ohne Vorwürfe, auch nicht gegenüber der Ehebrecherin, auch gegenüber dieser Frau, die offensichtlich für alle ganz klar die Sünde begangen hat. Aber sein Wort macht keine Vorwürfe, erhebt keinen Finger, aber alle wissen sie, nee, so kann ich keinen Stein werfen. Er sagt auch nicht zu der Frau, mach ruhig weiter, Mädel, das ist schon nicht so schlimm. Nachher nimmt er ihr gegenüber auch den Mund und sagt, so geht's nicht weiter, sündige hinfort nicht mehr, das weißt du, hör auf damit. Und dann ist die ganze Situation entwaffnet. Die Leute mit den Vorwürfen sind weg. Hat dich niemand verurteilt? So verurteile ich dich auch nicht. Aber sündige hinfort nicht mehr. Jesus würde nicht verurteilen. Jesus würde Klartext reden, ohne bloßzustellen, ohne anzuklagen. Seine Liebe würde unsere Fassaden aufweichen, da wo wir uns gerne verstecken, damit Gott nicht hineinschaut. Würde all das aufweichen, sodass wir wie Zachäus sagen würden, ja, du hast recht, ich habe Leute betrogen, ich gebe hundertfach wieder zurück. Oder die Frau am Brunnen. Sie hat Angst vor dem ganzen Dorf, vor der ganzen Stadt und läuft dann am Ende in diese Stadt hinein und sagt, seht, da hat jemand mir alles gesagt, was ich getan habe. Kommt und seht selber, ob er nicht der Messias ist. Sie wollte sich und ihr Leben verbergen Und dann läuft sie schreiend in die Stadt und sagt, jetzt müsst ihr auch alle kommen. Jesu Worte, Jesu Anwesenheit, wir würden ihn an seinem Wesen erkennen, nicht an seinem Äußeren. Wir würden ihn vielleicht, so wie Helmut Schmidt, an seiner Weisheit, an seiner Ruhe, den nichts mehr aus der Ruhe bringen kann, wenn man ihn irgendwelche Fragen stellt, weil er keine Karriere mehr machen muss. Vielleicht die Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit von Papst Franziskus, Mutter Therese aus Kalkutta. Von diesem Wesen würden wir in ihm etwas entdecken. Oder von der Frau, der Krankenpflegerin, die still dem Kranken seine Not, seine Wünsche von den Augen ablesen kann und ihm dann etwas zu trinken bringt, weil er trockenen Mund hat. Wir würden ihn an seinem Wesen erkennen, nicht an seinem Äußeren. An der Art und Weise, wie er redet, wie er unser Herz trifft und wir sagen, rede noch ein bisschen mehr, sag doch noch was dazu. Wie oft hat man Helmut Schmidt zu allen möglichen Fragen, zu Fragen, zu denen er gar keine Ahnung hatte, gefragt. So etwas wäre in ihm. Er würde bei Aufwind mithelfen, Essen austeilen und die WCs reinigen, wenn sie am dreckigsten sind. Und keiner würde es mitkriegen. Es ist doch verblüffend, dass er bereitwillig, freiwillig Sklavendienst übernimmt, seinen Jüngern die Füße wäscht, das, was am Menschen am schmutzigsten ist, was unten im Dreck rumläuft. In einer Zeit, wo es keine Kanalisation gab und wo die Kanalisation auf die Wege gelaufen ist, das wäscht er den Jüngern. Selbst Petrus wird's eklig. Nein, Herr, du sollst sowas nicht tun. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Dann wäschst du auch den Kopf. Es ist verblüffend, wie Jesus in großer Bescheidenheit lebt. Des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Wir haben mehrere Gästezimmer. Des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er bringt seinen Jüngern bei beim Gebet und gib uns das täglich Brot. Stellt euch vor, am Sonntag, Ostern vielleicht oder heute Palmsonntag, würde eure Frau nur Brot bringen. Ich sage mal, hast du kein Geld mehr? Hast nicht einkaufen können? Unser tägliches Brot gib uns heute und dann liegt Brot, vielleicht ein Stück Butter dabei. Wir würden ja gerne das Gebet erweitern. Schweinebraten oder Rinderbraten oder was auch immer, nicht? Brot, okay, kann man machen, aber dann müsste doch noch. Unser täglich Brot gib uns heute. Als seine Jünger ihn fragen, um was können wir denn alles bitten, nennt er das Brot und die Vergebung. Nicht den Schweinebraten, nicht den Mercedes, nicht und Herr, schenk mir auch den nächsten Bonuszuschlag. Die Boni sind wichtig. Er würde sicherlich Klartext reden, wenn es um das Thema Reichtum geht, Sinn des Lebens, das Gehabe von Banken und Aktienfirmen, wenn sie Millionen oder Milliarden Gewinne machen, gleichzeitig Arbeiter entlassen, gleichzeitig große Boni ausschütten, alles gleichzeitig. Es steht in derselben Zeitungsnotiz, das eine und das andere und das dritte. Er würde keinen Blatt vor den Mund nehmen, wenn die Führungsklicken sich Boni im Millionentakt ausschütten. Sich selber, wehe euch, die ihr euch selber die Taschen vollstopft und Familienväter in die Arbeitslosigkeit schickt, nur um der Rendite und der Aktienkurse willen. Wehe euch, die ihr große Scheunen baut und sie dann abreißt, damit ihr größere bauen könnt. Noch größere in Frankfurt oder New York, Manhattan, wer weiß wo. Wehe euch. Wehe ein ganzes Volk, was auf Reichtum setzt. Und wenn es reich ist, noch reicher werden will. Wehe euch. Er würde Klartext reden. Solche Themen würde Jesus aufgreifen, wenn er kommt. Sein Umgang mit den Frauen, er hat nie darüber eine Predigt gehalten oder große Lehrvorträge gehalten. Er hat einfach die Frauen normal behandelt. Er hat nicht eine Gender-Theologie entwickelt, damit man irgendwie einen Oberbau, einen theologischen hat. Er hat einfach die Frauen normal behandelt. Sie durften nicht nur in der Küche stehen, sondern mithören und im Gottesdienst mitbeten mit den anderen. Und die Frauen waren auch dabei. Das ist eine kleine Nebenbemerkung in der Apostelgeschichte. Wir machen daraus einen großen, riesigen, nicht? Wie viel sexuelle Neigung haben wir jetzt mittlerweile? 68 oder so irgendwas? Halbschwul und ganz schwul. Und was soll das? Jesus hat die Frauen einfach normal behandelt und hat nicht gefragt, mit wie vielen hast du schon geschlafen? Seine Aussage, sie hat das bessere Teil erwählt. Martha, komm, setz dich mit dazu. Maria hat das bessere Teil erwählt. Komm, hör mit, bete mit. Jesus wäre uns ganz nahe. Und das ist ja heute doch auch der Fall, wenn er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin da. Ich bin genauso erfahrbar wie zur Zeit der ersten Jünger. Jesus begegnet uns manchmal im Nächsten. Jesus begegnet uns in dem Nächsten, der die Arbeit tut, die er selber unter uns tun würde. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus ist da. Jesus ist bei dem Geringsten mit da. Er würde wahrscheinlich wirklich beim Aufwind mithelfen und die Klos reinigen, wenn sie am dreckigsten sind. Er würde das tun, was er bei seinen Jüngern auch getan hat. Ich muss deine Füße waschen, Petrus, sonst hast du keinen Anteil an mir. Jesus begegnet uns. Es ist verblüffend. In der Art, wie er kommt und gekommen ist. Er würde uns wieder verblüffen, er würde uns davor bewahren, in den Himmel zu gucken, senkrecht in den Himmel zu gucken und zu erwarten, dass er von da oben kommt, während er schon unter uns zu finden ist. Es ist verblüffend, er würde uns wahrscheinlich genauso verblüffen wie seine ersten Jünger. Was schaut ihr in den Himmel? Er wäre erlebbar, erfahrbar unter uns. Das, was ihr dem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das mit der Wiederkunft beantwortet er mit einem Satz, so wie der Blitz vom Osten zum Westen geht und alle können ihn sehen, so wird es bei der Wiederkunft sein. Keine Sorge, das verpasst ihr schon nicht. Aber mit weißen Kleidern auf irgendeinen Berg zu gehen, um die Wiederkunft des Herrn zu erwarten, das ist nicht unser Auftrag. Geht hin in alle Welt und nicht sammelt euch auf einem der Berge. Auch wenn wir spüren und merken, dass Endzeit wird, dass die Zeit ausgeht. Auch wenn wir spüren, dass es offensichtlich nicht mehr lange ist, Israel ist wieder in seinem Land und so weiter, wir kennen diese ganzen Geschichten, hat er nie gesagt, und jetzt 10 Jahre davor sammelt euch auf einem hohen Berg und zieht weiße Kleider an. Also sollten wir es auch in unserem Inneren, in unserem Herzen nicht so tun, nicht senkrecht in den Himmel schauen, sondern geht hin in diese Welt. Und derjenige, der sich noch erreichen lässt, den versucht zu erreichen. Meistens sind es Leute, die mit ihrem Leben gescheitert sind, vor irgendeine Wand, vor irgendeinen Baum gefahren sind, mit all dem nicht mehr zurechtkommen, was in dieser Welt läuft. Und was du diesem geringsten Bruder getan hast, das hast du mir getan, sagt Jesus. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus darum bitten, dass er unsere Herzen verändert, nicht, dass wir ihn von irgendwoher erwarten, sondern dass wir seinen Auftrag tun. Wer betet mit uns?